In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute den Vortrag Die Illusion des Republikanismus von Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne. In seinem Essay untersucht er die Entstehungsgeschichte des gegenwärtig in Deutschland und im Westen vorherrschenden gesellschaftlichen Systems, das er als postmodernen Totalitarismus bezeichnet. In diesem benutzt die Staatsgewalt angebliche wissenschaftliche Lehren wie die Corona-Pandemie und die Klimakatastrophe, um das soziale und private Leben zu steuern und diese Steuerung mit Hilfe der Medien und mit Zwang durchzusetzen. Im Essay geht der Autor der Frage nach, wie das System, das sich eines kollektivistischen, moralischen Narrativs bedient, nach einer Periode der scheinbar vorherrschenden, offenen Gesellschaften bis Ende der 90er Jahre entstehen konnte.
Dieser Vortrag sucht nach einer Erklärung dafür, wieso sich das Corona-Regime so leicht durchsetzen konnte und mit dem Klima- und Wokismus-Regime fortsetzen kann. Zu erklären ist, wieso so viele Menschen gerade aus den Führungsschichten der Gesellschaft mitmachen und wieso die Mechanismen zur Machtbegrenzung im Rechtsstaat versagen. Als im Frühjahr 2020 nahezu alle Staaten der westlichen Zivilisation in den Lockdown gingen, hielt ich dies für eine Panikreaktion. Damit lag ich aber völlig schief. Panik wurde sicher gezielt geschürt. Dennoch ist absichtliche Verbreitung von Angst und Panik keine Erklärung für das, was wir seit Frühjahr 2020 erleben. Panik hält nicht über mehrere Jahre lang an. Mediziner wie Christian Drosten in Deutschland, Neil Ferguson in England und Anthony Fauci in den USA hatten sicher die Absicht, die nächstbeste Virenwelle zu nutzen, um Panik zu verbreiten und einen Wechsel von der bisher bewährten medizinischen Strategie im Umgang mit einem Virusausbruch zu einer politischen Strategie mit Lockdowns und Impfkampagnen zu fordern. Diese Wissenschaftler haben sich untereinander und mit weiteren Gleichgesinnten koordiniert. Aber das ist nichts Neues und nichts Geheimes. Es war bekannt, was diese Leute wollen. Genauso ist bekannt, was Personen wie Bill Gates oder Klaus Schwab wollen. Sie sagen das offen in ihren Büchern. Daraus kann man ableiten, welche Art von Wissenschaft diese Personen fördern und sich bemühen, als die Wissenschaft darzustellen. Es mag Absprachen unter allen diesen Personen geben. Aber das ist schon deshalb keine Verschwörung, weil es kein Geheimnis ist, was diese Leute durchsetzen wollen. Wenn man hier dennoch von einer Verschwörung sprechen will, dann muss man einfach feststellen, dass es derartige Verschwörungen immer gibt. Die Hypothese einer Verschwörung erklärt nicht, wieso die Verschwörung erfolgreich ist, wieso so viele Menschen mitmachen und offensichtlich absurde Dinge tun. Auch der Hinweis darauf, dass die Verschwörung mit Profitinteressen zum Teil der an ihnen beteiligten Personen und vor allem bestimmter Industriezweige einhergeht, ist keine Erklärung, obwohl die entsprechenden Zusammenhänge sicher bestehen. Von den Lockdowns und der Impfkampagne profitierten nur wenige. Es gibt viel mehr Unternehmen, die durch die Lockdowns, Test, Quarantäne und Impfauflagen Schaden erlitten, als Unternehmen, die daraus Profit zogen. Wir müssen erklären, wieso so viele mitmachen, gegen ihre wirtschaftlichen Interessen und gegen ihre Werte und Überzeugung in ihrem bisherigen Umgang mit den Mitmenschen. Gegen eine Verschwörung als Erklärung spricht auch diese Tatsache. Dasselbe Schema, das in der Reaktion auf die Coronavirenwellen zutage trat, tritt auch bei der Reaktion auf den Klimawandel und der Bevorzugung angeblich unterdrückter Minderheiten auf, dem sogenannten Wokismus. Das Schema ist, kurz gesagt, dieses. Die Menschen werden unter Generalverdacht gestellt, mit ihrer bisherigen Lebensweise und ihren bisherigen alltäglichen Handlungen andere zu schädigen. Mit jeder Form von direktem sozialen Kontakt könnte man zur Verbreitung schädlicher Viren beitragen. Mit jeder Form von Energieverbrauch könnte man zu schädlichem Klimawandel beitragen. Mit jeder Form sozialen Verhaltens könnte man in irgendeiner Weise Angehörige einer in der Geschichte unterdrückten Minderheit verletzen. Von diesem Generalverdacht wäscht man sich rein, indem man sich einer totalen Regulierung bis in das Privatleben hineinfügt. Diese Regulierung wird von politischen Autoritäten unter Berufung auf angebliche wissenschaftliche Erkenntnisse festgesetzt und mit Zwang durchgesetzt. Wenn es ein Handlungsschema gibt, das sich in verschiedenen Themen manifestiert, dann spricht das dafür, dass wir es mit einem übergeordneten Trend zu tun haben. In der Tat, wir erleben, wie ein neuer, spezifisch postmoderner Totalitarismus aufzieht. Totalitarismus bedeutet nicht automatisch, dass offene physische Gewalt bis hin zur Vernichtung ganzer Personengruppen eingesetzt wird. Der Kern totalitärer Herrschaft ist eine angeblich wissenschaftliche Lehre, welche die Staatsgewalt benutzt, um das gesamte soziale und auch private Leben zu lenken und diese Lenkung unter Anwendung von Zwang durchzusetzen. Das Regime, das seit Frühjahr 2020 aufgezogen ist, hat viele Merkmale mit früheren totalitären Regimen gemeinsam. Es gibt eine Gruppe von Experten, die sich in den Leitmedien als Sprachrohr der Wissenschaft darstellen und die den Anspruch erheben, das Wissen um das Allgemeingute zu haben. Diese Experten beanspruchen nicht nur Fachwissen, sondern auch moralisches Wissen. In Verbindung mit diesem Wissensanspruch steht eine technokratische Sicht der Menschen, welche die Menschen wie physikalische Objekte ansieht, deren Lebensbahnen durch wissenschaftliche Erkenntnisse auf das allgemeine Gute hin gesteuert werden können und sollen. Schließlich werden dieser Wissensanspruch und diese Sicht der Menschen in der Politik und in den Medien aufgenommen mit dem Ziel, ein Regime umfassender sozialer Kontrolle aufzubauen, das keine Privatsphäre anerkennt. Im Corona-Regime regeln die Lockdowns die sozialen Kontakte bis in den engsten Familienkreis hinein. Nicht einmal der eigene Körper ist mehr im eigenen Besitz. Durch die Impfanordnung untersteht er der Verfügungsgewalt des Staates. Im Klimaregime kann bis ins Detail geregelt werden, wie man wohnen darf, wie man sich fortbewegen darf und was man essen darf. Im Vokismusregime kann bis ins Detail geregelt werden, was man sagen darf. Wenn sich zum Beispiel eine kleine Minderheit durch die biologische Tatsache verletzt fühlt, dass es genau zwei Geschlechter gibt, dann darf man diese Tatsache nicht mehr aussprechen und muss stattdessen Geschlecht als ein soziales Konstrukt anerkennen. Spezifisch postmodern ist hieran, dass wir es im Unterschied zum alten sozialistischen Totalitarismus kommunistischer oder nationalsozialistischer Prägung nicht mehr mit einem großen Narrativ zu tun haben, das ein absolutes Gut postuliert. Das Endziel der Geschichte in der klassenlosen oder der reinrassigen Gesellschaft, das durch angeblich wissenschaftliche Erkenntnisse in Form materialistischer oder biologischer Naturgesetze vorgegeben ist. An die Stelle des einen großen Narrativs mit dem einen absoluten Gut tritt eine Mehrzahl kleiner Narrative, die jeweils ein partielles Gut postulieren, wie Gesundheitsschutz, Klimaschutz, Minderheitenschutz. Das macht den postmodernen Totalitarismus so gefährlich. Er ist eine Hydra. Wenn man einen Kopf abgeschlagen hat, wie die Inszenierung der Corona-Krise zu entlarven, taucht zugleich ein neuer Kopf auf, wie zum Beispiel die Inszenierung der mit dem Klimawandel verbundenen Herausforderungen als lebensbedrohliche Klimakrise. Das ist die Bedrohung, die seit dem Frühjahr 2020 zutage getreten ist. Das Regime umfassender sozialer Kontrolle ist keineswegs damit erledigt, dass man das gerade vorherrschende Narrativ, wie das Corona-Narrativ, entlarvt. Es folgt dann einfach das nächste Narrativ, wie das Klimanarrativ. Deshalb ist es wichtig, die gemeinsame Grundlage aller dieser Narrative zu durchschauen. Wir haben es mit einem umfassenden Trend zu tun, der sich in dem Umgang mit verschiedenen Themen manifestiert, wie bis jetzt Corona, Klima und Schutz bestimmter Minderheiten. Diese Themen sind kontingent. Sie hängen davon ab, welche tatsächlichen Herausforderungen, Virenwellen, Klimawandel auftreten, die man verwenden kann, um diesen Trend zu einem Regime allumfassender sozialer Kontrolle voranzutreiben. Der zugrunde liegende Trend hingegen ist nicht kontingent. Kontingent ist lediglich, worin er sich jeweils manifestiert, was jeweils sein Vehikel ist. Dieser Trend speist sich aus dem Zusammenspiel von vier Faktoren, die ich in meinem Buch Land ohne Mut ausführlich dargestellt habe. Das ist zunächst der politische Scientismus. Als Scientismus bezeichnet man die Lehre, dass das naturwissenschaftliche Wissen alles erfassen kann, einschließlich des menschlichen Denkens und Handelns. Politisch ist der Scientismus, wenn man aus diesem Wissensanspruch Forderungen zur Steuerung des Lebens der Menschen durch politische Zwangsmaßnahmen ableitet. Follow the science ist der Slogan des politischen Scientismus. Follow the science heißt, angebliche Wissenschaft als Waffe gegen die Grundrechte der Menschen einzusetzen. Ein weiterer Faktor ist die intellektuelle Postmoderne und der Postmarxismus. Das ist eine intellektuelle Strömung, die sich gegen den Universalitätsanspruch des Vernunftgebrauchs wendet. Der Gebrauch von Vernunft ist nicht universell, sondern jeweils an eine bestimmte Kultur, Religion, Ethnie, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter gebunden. Das Resultat dieser Relativierung ist, dass in der Gesellschaft und im Staat nicht mehr gleiches Recht für alle gilt, sondern bestimmte Gruppen zu bevorzugen sind. Ebenso gilt in der Wissenschaft nicht mehr nur, was jemand sagt, sondern auch, wer es sagt, was die Kultur, Religion, Ethnie, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter der betreffenden Person ist. Die Konsequenz ist, dass Vernunft als Mittel entfällt, um die Ausübung von Macht zu beschränken. Vernunft als Instrument zur Begrenzung von Macht steht und fällt mit dem Anspruch, dass der Vernunftgebrauch für alle Menschen gleich ist. Alle Menschen sind, mit Immanuel Kant gesprochen, Zweck an sich selbst und haben dadurch eine unantastbare Würde und die gleichen Grundrechte, die unbedingt, immer und unter allen Umständen gelten. Wenn dieses entfällt, dann ist das Resultat, dass ein subjektiver Standpunkt allen aufgezwungen wird, nämlich der Standpunkt, hinter dem die jeweils einflussreichste Gruppe steht, die zahlenmäßig durchaus eine Minderheit, ja sogar eine kleine Minderheit sein kann. Der politische Scientismus und die intellektuelle Postmoderne sind der ideologische Überbau, der auf einem realpolitischen Unterbau steht. Das ist in erster Linie der Wohlfahrtsstaat. Die Legitimation des Rechtsstaats speist sich daraus, gleiches Recht für alle durchzusetzen. Das heißt, die Staatsorgane gewährleisten Sicherheit, indem sie jedem Menschen vor Übergriffen auf Leib, Leben und Eigentum schützen. Dazu verfügen die Staatsorgane erstens über das Gewaltmonopol auf dem jeweiligen Territorium, das ist die Exekutivgewalt, und zweitens über das Monopol der Rechtsetzung und Rechtsprechung, das ist die Legislative und die Judikative. Diese Machtkonzentration verführt jedoch Politiker dazu, die Gewährleistung von Schutz immer weiter auszuweiten, bis hin zu Schutz vor allen möglichen Lebensrisiken und neuerdings sogar Schutz vor der Verbreitung von Viren, Schutz vor Klimawandel und Schutz vor Meinungen, welche die Gefühle mancher lautstarker Gruppen verletzen könnten. Der Wokismus. Um die entsprechende Ausweitung staatlicher Machtansprüche zu rechtfertigen, ist der Wohlfahrtsstaat auf Narrative angewiesen, die vom politischen Scientismus und der intellektuellen Postmoderne geliefert werden. Der Rechtsstaat delegitimiert sich infolgedessen selbst. Die Legitimation des Staates besteht nicht mehr im Schutz der Grundrechte. Die Ausübung von Grundrechten wird gemäß dem oben beschriebenen Schema unter den Vorbehalt der jeweils herrschenden, durch angebliche Wissenschaft gestützten Ideologie gestellt. Hinzu kommt schließlich der Staatskapitalismus. Gegeben die genannte Machtkonzentration bei der Staatsgewalt unter dem Vorwand, immer umfangreicheren Schutz zu gewährleisten, ist es für Unternehmer zweckrational, ihre Produkte als Beitrag zum Allgemeinwohl darzustellen und staatliche Unterstützung zu verlangen. Das Ergebnis ist der Staatskapitalismus. Die Gewinne sind privat. Die Risiken werden auf den Staat und damit auf diejenigen abgewälzt, von denen der Staat Zwangsabgaben in Form von Steuern erheben kann, um Unternehmen gegebenenfalls vor der Insolvenz zu retten. Wenn sich Unternehmen dann noch die jeweilige Ideologie des politischen Scientismus zu eigen machen, können sie dieses Geschäftsmodell auf die Spitze treiben. Es gibt nicht nur staatliche Rettung vor Insolvenz, sondern auch direkte Abnahme der Produkte durch die Staatsorgane auf Kosten der Allgemeinheit, der diese Produkte regelrecht aufgezwungen werden, ohne dass die Unternehmen für Schäden haften müssen. Diese Perversion von Kapitalismus und Marktwirtschaft haben wir bei den Corona-Impfstoffen erlebt. Sie wiederholt sich bei den sogenannten nachhaltigen Energieträgern. Das Corona-Klima- und Wokismus-Regime sind Ausdruck des Trends, der sich aus dem Zusammenspiel dieser vier Faktoren ergibt. Genauer gesagt, der Übergang in einen postmodernen Totalitarismus, den wir erleben, speist sich aus dem Bündnis der Kräfte des Wohlfahrtsstaats und des Staatskapitalismus einerseits mit den Kräften des politischen Scientismus in der Wissenschaft und der Ideologie der postmarxistischen intellektuellen Postmoderne andererseits. Diesen Trend aufzudecken und zu analysieren, ist allerdings nur die Diagnose dessen, was wir erleben, und nicht seine Erklärung. Diesen Trend aufzudecken erklärt noch nicht, wieso so viele mitmachen und wieso der Pluralismus in der Wissenschaft und in den Medien, ebenso wie die Mechanismen des Rechtsstaats zur Begrenzung der Ausübung von Macht bis hin zu den obersten Gerichten weggebrochen sind. Denn angetrieben wird das Corona-, Klima- und Wokismus-Regime jeweils nur von wenigen. Wieso können diese wenigen einen Trend in Gang setzen, in dem so viele mitschwimmen, sodass der Übergang in einen neuen Totalitarismus trotz aller historischen Erfahrungen nahezu widerstandslos verläuft? Das Kennzeichen einer Erklärung ist dieses. Das, was zu erklären ist, steht im Lichte dessen, was die Erklärung leistet, nicht mehr als erstaunlich dar. Es tritt als das hervor, was zu erwarten war. Wenn es jemand erstaunlich findet, dass Körper zu Boden fallen, dann gibt man ihm als Antwort, dass Körper sich überall im Universum anziehen. Gravitation ist ein universelles Bewegungsmuster, das spätestens seit Newtons Gravitationsgesetz mathematisch präzise formuliert und experimentell nachgewiesen ist. Dass Körper zu Boden fallen, ist also das, was zu erwarten ist, weil sich Körper überall im Universum gemäß diesem Muster bewegen. Das Corona-, Klima- und Wokismus-Regime erscheint erstaunlich und unerwartet unter der Voraussetzung, dass wir bisher weitgehend in einer offenen Gesellschaft und in einem republikanischen Rechtsstaat gelebt haben. Die offene Gesellschaft im Sinne von Karl Popper zeichnet sich dadurch aus, dass in ihr verschiedene Lebensformen, Religionen, Weltanschauungen und so weiter friedlich miteinander zusammenleben und sich durch wechselseitigen Austausch sowohl wirtschaftlich durch Arbeitsteilung als auch kulturell bereichern. Die offene Gesellschaft wird durch keine geteilte Vorstellung von einem inhaltlichen allgemeinen Gut zusammengehalten. In diesem Sinne ist sie wertneutral. Es gilt lediglich, dass jeder verpflichtet ist, das Recht auf freie Lebensgestaltung aller anderen zu respektieren. Wie diese Lebensgestaltung ausfällt, dafür bestehen keine Vorgaben. Es gibt kein entsprechendes Narrativ, das die Gesellschaft prägt. Ebenso der Rechtsstaat. Er basiert darauf, die Selbstbestimmung von jedem Menschen anzuerkennen. Er setzt die moralische Verpflichtung von jedem durch, das Recht auf Selbstbestimmung aller anderen Menschen zu respektieren. Unter der Annahme, dass wir bisher weitgehend in einer offenen Gesellschaft und in einem Rechtsstaat in diesem Sinne gelebt haben, lässt sich der Übergang zu dem neuen Totalitarismus, der sich in dem Corona-, Klima- und Wokismus-Regime manifestiert, nicht erklären. Daraus folgt, wenn wir unter dieser Prämisse zu keiner Erklärung kommen, dann müssen wir diese Prämisse in Frage stellen. Die Coronavirenwellen waren mit Sicherheit keine größere Gesundheitsgefahr als frühere Virenwellen asiatischen Ursprungs, wie die asiatische Grippe 1957 bis 58 oder die Hongkong-Grippe 1968 bis 70. Das war von Anfang an klar und offensichtlich, wenn man nur auf die empirische Evidenz schaute. Damals wurden keinerlei politische Zwangsmaßnahmen erwogen. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben ging weiter. Nur Kranke mit klaren Symptomen blieben zu Hause. Wie erklärt sich dieser Unterschied? Die Antwort liegt auf der Hand. Die offenen Gesellschaften des Westens mussten sich damals von den kommunistischen Regimen in Osteuropa abgrenzen. Der Kontrast zwischen West- und Ost-Berlin war für jeden offensichtlich. Mit politischen Zwangsmaßnahmen auf eine Virenwelle zu reagieren, wäre mit dem, wofür der Westen steht, nicht vereinbar gewesen. Aber war dieses so, weil damals eine Wertschätzung der offenen Gesellschaft als solcher im Bewusstsein der Menschen verankert war? Oder ist der Grund, dass die Gesellschaft durch die Abgrenzung vom Kommunismus und damit durch ein Narrativ, das spezifisch antikommunistisch war, zusammengehalten wurde und es mit diesem Narrativ unvereinbar war, mit politischen Zwangsmaßnahmen auf eine Virenwelle zu reagieren? Als im Herbst 1989 die kommunistischen Regime in Osteuropa zusammenbrachen, stellte der US-amerikanische Politologe Francis Fukuyama die Frage, ob wir das Ende der Geschichte erreicht haben. Fukuyama sieht die moderne Wissenschaft einerseits und das Streben der Menschen nach Anerkennung andererseits als die beiden Kräfte an, die dazu führen, dass sich liberale Demokratien und damit offene Gesellschaften weltweit durchsetzen. Die These vom Ende der Geschichte besagt nicht, dass keine Entwicklung mehr stattfindet. Man kann den Gedanken so formulieren: Wenn sich liberale Demokratien und damit offene Gesellschaften weltweit durchsetzen, dann sind keine kollektivistischen Narrative mehr erforderlich, mit denen sich einzelne Staaten von anderen Staaten abgrenzen. Selbstverständlich bestehen weiterhin kulturelle Unterschiede. Aber diese haben zwischen den einzelnen Staaten keine andere politische Bedeutung mehr als innerhalb eines Staates. Denn in den offenen Gesellschaften leben verschiedene Lebensformen, Religionen, Weltanschauungen und so weiter friedlich miteinander zusammen. Eine offene Gesellschaft benötigt kein kollektives Narrativ von einem inhaltlichen allgemeinen Gut, das die Gesellschaft zusammenhält. Aus dieser Sicht bestanden im Westen vor 1989 offene Gesellschaften und republikanische Rechtsstaaten. Das antikommunistische Narrativ diente der Abwehr der Bedrohung durch den kommunistischen Ostblock. Aber es war nicht zum inneren Zusammenhalt der Gesellschaft erforderlich. Kontingente äußere Umstände führten dazu, dass es in den offenen Gesellschaften des Westens ein Narrativ gab, das diese Gesellschaften gegen andere Gesellschaften abgrenzte. Mit dem Fall der Berliner Mauer im Herbst 1989 fiel dieses Narrativ weg. Sein Grund, die kommunistische Bedrohung, war weggebrochen. Für die Freunde der offenen Gesellschaft und des republikanischen Rechtsstaats bestand kein Anlass, das antikommunistische Narrativ in ein neues Narrativ zu überführen. Die offene Gesellschaft hatte sich durchgesetzt. Diese benötigt kein inhaltliches Narrativ für ihren Zusammenhalt. In diesem Sinne war das Ende der Geschichte erreicht. Aber das war ein Irrtum. Aus diesem Blickwinkel gibt es keine Erklärung dafür, wieso sich wieder ein Trend durchsetzt, der uns in eine Gesellschaft zurückführt, die unter einem kollektivistischen Narrativ geschlossen ist. Ändern wir daher den Blickwinkel. Es ist nicht lediglich eine kontingente Tatsache, dass in der offenen Gesellschaft vor 1989 mit dem Antikommunismus ein inhaltliches Narrativ bestand, das diese Gesellschaft prägte. Kontingent ist nicht, dass ein Narrativ bestand, sondern dass es antikommunistisch war. Weil das Narrativ, das die Gesellschaft zusammenhielt, unter den gegebenen Umständen im Westen antikommunistisch sein musste, musste es eine relativ offene Gesellschaft und einen weitgehend republikanischen Rechtsstaat zulassen, der die Grundrechte schützt und den Menschen Selbstbestimmung über ihr Leben einräumt. Die Vertreter der Staatsgewalt konnten nach innen nicht allzu repressiv auftreten. Sie beschränkten sich weitgehend auf den Ausbau des Wohlfahrtsstaats oder aber direkt in die Lebensweisen der Menschen einzugreifen. Das Narrativ ließ es nicht zu. Aber das lag lediglich an den kontingenten historischen Umständen. Als sich dieses Narrativ erübrigte, weil der Gegner mit dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus entfiel, stand nicht die offene Gesellschaft ohne kollektivistisches Narrativ da. In diese Lücke stieß das nächstbeste Narrativ vor. Die Anhänger der offenen Gesellschaft waren darauf nicht vorbereitet und dagegen nicht gewappnet, weil sie der Illusion anhingen, dass die offene Gesellschaft sich durchgesetzt hätte qua offener Gesellschaft. Und nicht ein Narrativ weggefallen war, das auf eine relativ offene Gesellschaft angewiesen war, und es daher zu erwarten war, dass ein neues kollektivistisches Narrativ in diese Lücke vordringen würde. Natürlich traten die Vordenker dieses neuen kollektivistischen Narrativs nicht als das auf, was sie sind, nämlich Feinde der offenen Gesellschaft, wie politische Scientisten, intellektuelle Postmodernisten und Postkommunisten es sind. Die neuen postmodernen kollektivistischen Narrative knüpfen oberflächlich an die offene Gesellschaft an. Sie sind globalistisch statt nationalistisch, pluralistisch und inklusiv. Aber nicht für Nicht-Geimpfte, Ölheizungsbenutzer, Verbrennungsmotorfahrer, Fleischesser, Nicht-Gendersprache-Benutzende und so weiter. Kurz alle diejenigen, die an ihrer bisherigen Lebensweise und ihren Eigentumsrechten einschließlich der Verfügungsgewalt über ihren Körper festhalten. der Sache nachreichen, der Pluralismus und die Inklusion, hier also keinen Deut weiter als der Pluralismus und die Inklusion der damaligen Blockparteien in den Staaten des Sowjetimperiums. Und der Globalismus betrifft nur die Elite derjenigen, die dieses Regime vorantreiben. Alle anderen werden in ihren Entfaltungs- und Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Dennoch hat diese Anknüpfung an die offene Gesellschaft zur Folge, dass viele Freunde der offenen Gesellschaft bisher nicht realisieren, dass wir uns auf dem Weg in eine Gesellschaft befinden, die unter einem neuen, spezifisch postmodernen Totalitarismus geschlossen ist. Nicht wahrhaben wollen dessen, was inzwischen leider offensichtlich ist, ist immer noch weit verbreitet. Man hält einfach daran fest, dass das, was sich 1989 durchgesetzt hat, die offene Gesellschaft und die Prinzipien des republikanischen Rechtsstaats waren. Aber wir müssen den Gedanken ernst nehmen, dass diese Annahme falsch ist. Denn mit dieser Annahme kann man nicht verstehen, was inzwischen geschehen ist. Man wird auch dazu verleitet, die Geschehnisse nicht einmal wahrzunehmen. Wenn wir hingegen offen dafür sind, dass diese Annahme falsch ist, dann gewinnen wir eine Erklärung. Weil sich nicht die offene Gesellschaft qua offener Gesellschaft durchgesetzt hat, sondern sich lediglich ein Narrativ erübrigte, das für den Zusammenhalt der Gesellschaft, dem es dient, darauf angewiesen war, eine relativ offene Gesellschaft zuzulassen, entstand eine Lücke in Form des Fehlens eines Narrativs. In diese Lücke stößt nun ein Narrativ vor, das zwar oberflächlich in seiner Rhetorik an die bestehende offene Gesellschaft anknüpft, um deren Institutionen zu erobern, der Sache nach aber das tut, was Narrative, welche die Gesellschaft zusammenhalten sollen, und Personen, die solche Narrative vorantreiben, um Macht im Namen des allgemeinen Guten auszuüben, tendenziell tun. Einen Kollektivismus etablieren, dem sich die Menschen in ihren Lebensweisen unterordnen müssen. Es ist lediglich kontingenten historischen Umständen zu verdanken, dass das Narrativ, das bis 1989 vorherrschte, keinen solchen Kollektivismus etablierte. Mir wäre wohler zumute, wenn ich diese Hypothese als falsch verwerfen könnte. Aber man sollte sie ernst nehmen. Denn sie erklärt, wieso die Institutionen des republikanischen Rechtsstaats bis hin zu den Verfassungsgerichten versagen. Wieso so viele Menschen nicht nur mitlaufen, sondern gerade die Angehörigen der Führungsschichten dessen, was eine offene Gesellschaft zu sein schien, mit vollem Eifer den Zug in Richtung eines neuen Totalitarismus antreiben, wieso auch die liberalen und konservativen Parteien und deren Anhänger sich beteiligen und so weiter. Das ist genau das, was zu erwarten war, wenn das Narrativ, das kontingenterweise auf die offene Gesellschaft angewiesen war, entfällt, damit aber nicht das Faktum eines Narrativs entfällt, das die Gesellschaft prägt und zusammenhält. Dann ist zu erwarten, dass ein neues Narrativ sich durchsetzt, das oberflächlich an die bestehende offene Gesellschaft anknüpft, der Sache nach aber einen neuen Kollektivismus etabliert und dabei an die kollektivistischen Narrative des 20. Jahrhunderts anschließt. Durch angebliche Wissenschaft geleitet, auf ein allgemeines Gut bezogen, das hier und jetzt auf Erden verwirklicht werden soll und muss. Wenn Wissenschaft sich über die Grundrechte stellt, dann gibt es keinen Halt mehr. Auch nicht vor der Privatsphäre. Dann sind Tür und Tor geöffnet für Impfanordnungen, Beschränkungen sozialer Kontakte, Regulierungen von Energieverbrauch, Essen, Fortbewegungsweisen und so weiter. Der politische Scientismus führt immer zum Totalitarismus, sofern er nicht rechtzeitig gestoppt wird. Wieso ist das so, dass ein Primat die Gesellschaft zusammenhaltender und damit kollektivistischer Narrative besteht gegenüber den Prinzipien der offenen Gesellschaft? Und wieso postuliert das jetzt aufgekommene kollektivistische Narrativ gerade allgemeine Güter, die alle im Schutz vor etwas bestehen? Schutz vor Viren, Schutz vor Klimawandel, Schutz vor Meinungen, welche, auch wenn sie wahr sind, die Gefühle von Gruppen mit lauter Stimme verletzen könnten. Der Wokismus. Sowohl die moderne Wissenschaft als auch der moderne Verfassungsstaat sind aus den leidvollen Erfahrungen der Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts hervorgegangen. Infolge dieser Erfahrung wurde religiöse Einflussnahme aus den Bereichen des wissenschaftlichen Wissens und der politischen Entscheidungsfindung verbannt. Das Resultat ist die freie Wissenschaft, in der nur Argument und Evidenz und nicht Autorität zählt und in der man jede Doktrin in Frage stellen darf, sofern man das diszipliniert mit Argument und Evidenz tut. Und das Resultat ist die offene Gesellschaft, die durch keine moralische Doktrin eines allgemeinen Guts zusammengehalten wird, sondern das Recht von jedem auf Selbstbestimmung seines Lebens anerkennt und in diesem Sinne wertneutral ist. Der republikanische Rechtsstaat, der sich zu liberalen Demokratien entwickelt hat, ist die Staatsform der offenen Gesellschaft. Der Rechtsstaat setzt die Verpflichtung für jeden, das Recht auf Selbstbestimmung aller anderen Menschen zu respektieren, in Form einer konkreten Rechtsordnung durch, die Sicherheit vor Übergriffen gegen Leib, Leben und Eigentum gewährleistet. Um diese Aufgabe zu erfüllen, ist die Staatsgewalt mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Dem Gewaltmonopol auf dem jeweiligen Territorium, das ist die Exekutivgewalt, und dem Monopol der Rechtsetzung und Rechtsprechung, also Legislative und Judikative. Diese Monopole verleihen den Organen des republikanischen Rechtsstaats eine Machtfülle, die frühere Staaten nicht kannten. Wenn zum Beispiel die Gesellschaft durch eine Form der christlichen Religion geschlossen war, dann unterstanden auch die Staatsorgane dieser Religion. Ihre Befugnisse zur Rechtsetzung und Rechtsprechung waren durch diese Religion begrenzt. Die Kirche, Priester und auch Laien konnten legitimerweise die Vertreter der Staatsgewalt in ihre Schranken weisen, wenn sie diese Grenze überschritten. Im republikanischen Rechtsstaat ist dieses hingegen nicht möglich. Die Machtfülle in der Hand der Staatsgewalt mit dem Monopol der Rechtsetzung und Rechtsprechung ist paradoxerweise eine Konsequenz der offenen Gesellschaft. Nämlich die Konsequenz dessen, dass in dieser Gesellschaft keine Doktrin eines inhaltlichen allgemeinen Guts vorherrscht. Es kann innerhalb des republikanischen Rechtsstaats keine Legitimation dafür geben, gegen die Staatsgewalt vorzugehen, weil man dann sein eigenes Urteil darüber, was Recht ist, gegen das Urteil der Staatsgewalt stellen würde. Die Staatsgewalt tritt aber gerade auf, um zu verhindern, dass jeder seine Auffassung davon, was Recht ist, gegebenenfalls mit Gewalt durchsetzt. Dass eine solche Staatsgewalt erforderlich ist, ist wiederum die Konsequenz dessen, dass in der Gesellschaft keine geteilte Konzeption eines inhaltlichen allgemeinen Guts vorherrscht. Die unbeschränkte Macht der Staatsgewalt in der Rechtsetzung, Rechtsprechung und Durchsetzung ist die Konsequenz der Wertneutralität der offenen Gesellschaft. Das Problem ist nun dieses. Wenn es einmal eine Staatsgewalt gibt, welche über das genannte Monopol verfügt, dann tendieren die Funktionsträger dieser Gewalt dazu, ihre Macht auszuweiten unter dem Vorwand, den Schutz jeder Person auf ihrem Gebiet vor Übergriffen durch andere Personen immer weiter zu verbessern. Anders ausgedrückt, diese Machtfülle zieht genau die Personen an, die Macht ausüben wollen und deshalb eine Karriere als Funktionsträger dieser Staatsgewalt einschlagen. Wie insbesondere Politiker, die versuchen, mit immer weiterreichenden Schutzversprechen Wahlen zu gewinnen. Auf diese Weise entsteht der sogenannte Welfare State. Der Wohlfahrtsstaat, der ein Monopol des Schutzes gegen alle möglichen Lebensrisiken ausübt, wie Krankheit, Armut, Arbeitsunfähigkeit im Alter und so weiter. Damit verdrängt er freiwillige Zusammenschlüsse, die solchen Schutz gewährleisten würden. Der Wohlfahrtsstaat bindet die Menschen auf seinem Gebiet technokratisch an sich durch den Schutz vor Lebensrisiken, den seine Organe als Monopol zu gewährleisten für sich in Anspruch nehmen. Damit haben wir uns bereits einen großen Schritt von der offenen Gesellschaft entfernt. Die Menschen auf einem Gebiet werden durch den Schutz, den die Staatsorgane dieses Gebietes als Monopol gewähren, zusammengeschweißt. So entsteht eine Abgrenzung von anderen. Entsprechende Ideologien kommen auf, nämlich die Ideologien des Nationalismus im 19. Jahrhundert, die in Europa gerade von politischen Parteien vorangetrieben wurden, die sich für liberal hielten, und damit ihren politischen Programmen nach eigentlich für eine offene Gesellschaft eintreten müssten. Der Welfare State entwickelt sich zum Warfare State, dem Kriegsstaat. Damit haben wir wieder ein kollektivistisches Narrativ, das die jeweilige Gesellschaft zusammenhält. Nachdem der Nationalismus zum Ersten Weltkrieg geführt hatte und schließlich infolge der immensen Zerstörung, die er anrichtete, als Staatsdoktrin zusammengebrochen war, entwickelte sich der Wohlfahrts- und Kriegsstaat im Westen in Abgrenzung zur kommunistischen Doktrin des Sowjetimperiums. Das antikommunistische Narrativ bedingte, wie ausgeführt, dass das staatliche Wohlfahrtsmonopol nicht allzu sehr in die Privatsphäre eingreifen konnte, also die skizzierte Entwicklung zum Überwachungsstaat mit umfassender sozialer Kontrolle unter dem Vorwand des Schutzes vor allen möglichen Risiken durch das vorherrschende Narrativ ausgebremst wurde. Das ändert aber nichts an folgendem Dilemma. Einerseits benötigt der republikanische Rechtsstaat die Machtfülle des Monopols der Rechtsetzung und Rechtsprechung und Durchsetzung, weil es in der offenen Gesellschaft keine vorherrschende Doktrin eines inhaltlichen allgemeinen Guts gibt. Andererseits setzt diese Machtfülle jedoch eine Entwicklung in Gang, in der die Träger der Staatsgewalt ihre Rechtsetzung und damit ihre Regulierung des Lebens der Menschen immer weiter ausweiten, um immer besseren Schutz gegen alle möglichen Lebensrisiken zu gewähren. Damit wird die Gesellschaft technokratisch zusammengeschweißt. Da dieser Zusammenhalt allein technokratisch nicht tragbar und rechtfertigbar ist, ruft er wiederum ein kollektivistisches Narrativ auf den Plan. Nachdem der Nationalismus zusammengebrochen war und das antikommunistische Narrativ sich ebenfalls erübrigt hatte, trat an dessen Stelle ein globalistisches Narrativ, das qua globalistisches und qua des Mangels anderer mächtiger Staaten, von denen es sich abgrenzen kann, wiederum angebliche Wissenschaft zu seiner Legitimation heranziehen muss und sich die Gestalt des verbesserten Schutzes vor Lebensrisiken geben muss, bis hin zu Schutz vor Viren, vor Klimawandel, vor Meinungen, welche die Gefühle lautstarker Gruppen verletzen können und so weiter. Damit knüpft dieses Narrativ an die bestehende offene Gesellschaft an, transformiert diese jedoch in ihr Gegenteil, nämlich in ein System totaler sozialer Kontrolle. Denn jetzt fehlen die Faktoren, die diese Entwicklung bisher ausgebremst hatten, wie die Abgrenzung vom Kommunismus. China mag mächtig sein, aber dessen Regime implementiert keine kommunistische Ideologie mehr, gegen die man den Antikommunismus als Narrativ, das den Westen zusammenschweißt, auffahren könnte. Der Wohlfahrts- und Kriegsstaat muss sich ein anderes Betätigungsfeld suchen, das er in den genannten globalistischen und scientistischen Narrativen findet. Das ist die Erklärung für die Entwicklung, die seit dem Frühjahr 2020 offensichtlich geworden ist. Diese Entwicklung ist schlicht und einfach das, was zu erwarten war. Wer sie, wie ich, nicht erwartet hatte, unterlag der Illusion des Republikanismus. Der Illusion einer gefestigten, offenen Gesellschaft, die durch die Machtfülle der Organe des republikanischen Rechtsstaats gestützt wird. Das eigentliche Problem ist folglich der realpolitische Unterbau in Form des Wohlfahrts- und Kriegsstaats und nicht der ideologische Überbau des politischen Scientismus und der intellektuellen Postmoderne. Letzterer liefert die Corona-, Klima- und Wokismus-Narrative. Der Kern des Problems ist jedoch, dass gerade wegen der Wertneutralität der offenen Gesellschaft der Rechtsstaat sich aufgrund der Machtfülle seiner Organe zu einem starken Staat entwickelt, der tief in die Lebensweisen der Menschen eingreift und der zur Legitimation dieser Eingriffe ein kollektivistisches Narrativ heranzieht. Das muss aber kein Narrativ sein, das sich auf angebliche Wissenschaft stützt. Wir erleben zurzeit, wie die Katastrophennarrative von Viren und Klimawandel angesichts der gewaltigen Schäden, welche die Politik anrichtet, die sich aus diesen Narrativen speist, an Unterstützung in der Bevölkerung verlieren. Und der Wokismus mit seinen Absurditäten wie Gendern, der Vielzahl von Geschlechtern und so weiter ist nie in breite Bevölkerungskreise durchgedrungen. Die Politik reagiert darauf einerseits mit zunehmender Repression. Kontrolle der Kommunikation der Bürger, Einschränkung der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit zum Schutz vor angeblicher Desinformation. Dabei ist offensichtlich, dass der Staat und seine Organe selbst die größte Quelle der Desinformation sind. Andererseits stellt der tiefe Staat sich auf den Zusammenbruch dieser Narrative ein und beugt vor. Statt Gefahren zu inszenieren, die durch angebliche Wissenschaft aufgedeckt werden, wird nun Kriegsgefahr durch eine angebliche Bedrohung durch Russland inszeniert. Dabei hat es die russische Führung mit ihrem Angriff auf die Ukraine bisher nur geschafft, gut 20% des Territoriums zu erobern, in dem überwiegend russische Bevölkerung wohnt, deren Minderheitenrechte von der ukrainischen Führung verletzt wurden. Daraus kann man keine neue Bedrohung für Europa ableiten. Und an die Stelle der angeblichen Moral des Wokismus tritt nun die Forderung nach Einsatz für die Gesellschaft im Inneren. Die Einführung von Zwangsarbeit steht im Raum, gehüllt in Propaganda von sozialem Jahr und Wehrdienst. Denn der tiefe Staat ist auch durch weitere Schulden inzwischen nicht mehr in der Lage, den Wohlfahrtsstaat nach innen und den Kriegsstaat nach außen zu finanzieren. Man darf sich hiervon nicht täuschen lassen. Es geht nur um weitere Repression, gestützt auf ein kollektivistisches Narrativ. Die Partei, die das Klima- und Corona-Regime am eifrigsten angetrieben hat, nämlich die Grünen, steht auch an vorderster Front der Kriegstreiberei und der Forderung nach Zwangsarbeit. Selbstverständlich brauchen wir Verteidigung. Aber ein Staat, der nicht genügend Freiwillige für seine Sicherheitsdienste findet und der nicht in der Lage ist, die Menschen, die diese Dienste leisten, angemessen zu entlohnen, delegitimiert sich selbst. Philosophisch kann man diese Entwicklung unter Bezugnahme auf den Übergang von Immanuel Kant zu Georg Wilhelm Friedrich Hegel verstehen. Kant ist der Philosoph der Aufklärung, des klassischen Liberalismus und der offenen Gesellschaft. In Hegels Werk hingegen tritt die Entwicklung zum starken Staat, dem das Individuum und soziale Gemeinschaften wie Familien untergeordnet werden, deutlich hervor. Daraus hervorgegangen sind der linke und der rechte Hegelianismus. Auf der linken Seite stehen die gesellschaftlichen Umerziehungsprogramme, die bessere Menschen schaffen wollen. Ihre Instrumente sind die Staatsgewalt, die die Umerziehung erzwingen soll, und Pseudowissenschaft und Pseudomoral, die die Legitimation dafür liefern sollen. Hieraus sind der Marxismus und die sozialistischen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts hervorgegangen. Die jüngste Form sind die Corona-Klima- und Wokismus-Regime. Auf der rechten Seite streicht man die Umerziehungsprogramme, verherrlicht aber das Kollektiv, das sich unter der schützenden Hand des Staates vereint. Das Resultat reicht von Bismarcks Sozialprogramm zum heutigen Wohlfahrtsstaat, der die Menschen von der Kita bis zum Sterbebett einer umfassenden Zwangsbetreuung unterzieht und sie gegebenenfalls auch zur Zwangsarbeit nötigt. Christen, Liberale und Konservative stehen außerhalb dieses Links-Rechts-Schemas. Gott hat jeden einzelnen Menschen als freies Wesen erschaffen. Keine Staatsgewalt hat die Befugnis, den Individuen und den Familien die Selbstbestimmung über ihr Leben zu nehmen. Der Liberalismus säkularisiert diese Einsicht. Insofern der Staat überhaupt gerechtfertigt ist, beschränkt sich seine Aufgabe auf Rechtssicherheit nach innen und Verteidigung nach außen. Wohlfahrt bleibt der individuellen, familiären oder genossenschaftlichen Vorsorge überlassen. Konservative halten am Bewährten fest. Das sind Institutionen, die Sicherheit schaffen und dafür nicht mehr als 10% an Steuern und Abgaben verlangen. In der Tat. Wenn wir einmal das Dilemma erkannt haben, in das der Republikanismus führt, dann sind wir frei, die Verbindung zwischen offener Gesellschaft und republikanischem Rechtsstaat zu durchbrechen, insofern letzterer ein zentral organisierter Staat mit dem Gewaltmonopol und dem Monopol der Rechtsetzung und Rechtsprechung gebündelt in den Händen der Staatsorgane ist. An der Idee der offenen Gesellschaft, die das Recht auf Selbstbestimmung von jedem respektiert und die daher jedem Narrativ von einem inhaltlichen allgemeinen Gut, das die Gesellschaft zusammenhält, entgegensteht, ist nichts falsch. Aber ein Monopol ist immer falsch. Das gilt nicht nur für Monopole in der Wirtschaft, sondern vielmehr noch für das Wohlfahrtsmonopol in der Absicherung gegen Lebensrisiken, das Bildungsmonopol über Schulen und Universitäten, das weitgehende Informationsmonopol mit sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien und auch das Monopol der Rechtsetzung, Rechtsprechung und Durchsetzung, also das staatliche Gewaltmonopol. Einem Monopol in der Wirtschaft über bestimmte Produkte oder Dienstleistungen kann man immer ausweichen. Denn Unternehmer können keinen Zwang einsetzen. Monopole in einem freien Markt sind deshalb meistens nur von kurzer Dauer. Das staatliche Monopol wird hingegen mit Zwang durchgesetzt. Diesem Monopol kann man nicht ausweichen, es sei denn durch Auswandern. Und auch das kann durch Eigentumsentzug unterbunden werden. Die Machtfülle, die mit dem zentralstaatlichen Monopol und seiner Durchsetzung unter Anwendung von Zwang verbunden ist, setzt die genannte Entwicklung zu immer mehr Kontrolle und Regulierung in Gang, die schließlich in Zwangsarbeit und Totalitarismus endet. Eine offene Gesellschaft ist nicht auf dieses Monopol angewiesen. Das gilt auch für die Rechtsordnung, die Herrschaft des Rechts, ohne die eine offene Gesellschaft nicht bestehen kann. Die angelsächsische Tradition des Common Law ist ein Weg der Rechtsfindung und Durchsetzung, der nicht von einem zentralstaatlichen Monopol abhängig ist. Es geht hier um Erkenntnis statt Setzung von Recht. Zu erkennen, wann eine Person oder Gruppe von Personen ihre Lebensgestaltung so ausübt, dass sie in das Recht auf freie Lebensgestaltung anderer Personen übergreift. Wie in jedem Fall von Erkenntnis erreicht man diese Erkenntnis am besten durch einen Pluralismus, der Versuch und Korrektur von unten zulässt, statt eines zentralen Monopols. Dezentrale Rechtsfindung schafft Wettbewerb um die jeweils beste Lösung und Ausweichmöglichkeiten, wenn das von unten gesprochene Recht über einem zentral von oben gesetzten Recht steht. Kurz, Rechtsordnung bedeutet nicht automatisch Rechtsstaat mit dem genannten Monopol. Übrigens auch nicht im klassischen Liberalismus des Zeitalters der Aufklärung. Auch Kant unterscheidet zwischen Rechtsordnung und zentralstaatlichem Monopol. Aber das Gerüst einer Rechtsordnung, welche die offene Gesellschaft stützt, kann nicht allein bestehen. Man darf die Wertneutralität der offenen Gesellschaft nicht als Verzicht auf ein Narrativ verstehen, das die Gesellschaft kennzeichnet. Man muss nur dem vorbeugen, dass in die Lücke der Wertneutralität der offenen Gesellschaft ein kollektivistisches Narrativ tritt, das die offene Gesellschaft aushebelt. Auch die offene Gesellschaft ist auf ein positives Narrativ der Freiheit angewiesen. Auch dieses ist ein Narrativ des allgemeinen Guts. Das allgemeine Gut ist schlicht und einfach Freiheit als Selbstbestimmung, also die Gewährleistung des natürlichen Rechts auf Selbstbestimmung über das eigene Leben für alle. Als offene Gesellschaft muss sie aber offen in Bezug darauf sein, wie und damit durch welche Werte dieses Narrativ begründet und motiviert wird. Ansonsten würde sie wieder zu einer geschlossenen Gesellschaft werden, die durch ein kollektivistisches Narrativ geschlossen ist. Die Motivation kann vielfältig sein. Sie kann religiös sein, wie in der jüdischen und christlichen Lehre von der Schöpfung des Menschen als Ebenbild Gottes. Weil Gott den Menschen als Wesen erschaffen hat, das denkt und handelt und das in seinem Denken und Handeln frei ist, darf man Menschen nicht gegen ihren Willen etwas aufzwingen, das man als das allgemein Gute erkannt zu haben meint. Die Kraft, die von dieser Begründung ausgehen kann, sehen wir zurzeit insbesondere in den USA in der Bewegung des ermordeten Charlie Kirk. Wenn man diese religiöse Lehre säkularisiert, wie in der europäischen Aufklärung, dann kommt man zum Naturrecht, den Freiheitsrechten, die aus der Natur des Menschen als vernünftigen Lebewesen folgen, wie zum Beispiel bei Immanuel Kant. Man kann aber auch konsequenzialistisch argumentieren und sich darauf stützen, dass die freiwilligen Interaktionen unter den Menschen in der Konsequenz zu dem besten Ergebnis an Lebensqualität für alle führen. Das ist die unsichtbare Hand von Adam Smith. Ähnlich kann man epistemisch argumentieren. Es gibt kein Wissen einer Elite von Experten, das zur Steuerung der Gesellschaft eingesetzt werden könnte und das dem Wissen durch Versuch und Irrtum überlegen ist, das die Menschen in ihren vielfältigen freiwilligen Interaktionen untereinander erwerben. Karl Popper und Friedrich von Hayek haben diesen Punkt herausgestellt. In diesem Zusammenhang steht auch die handlungslogische Begründung von Ludwig von Mises, die sich auf die Unterscheidung zwischen friedlichem und feindlichem Handeln stützt. Alle diese Begründungen kommen darin zusammen, für den Aufbau der Gesellschaft durch freiwillige Interaktionen zu motivieren. Zwang kommt nur dann in Frage, wenn jemand durch seine konkreten Handlungen in die Selbstbestimmung anderer über ihr Leben übergreift. Die offene Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, neutral in Bezug auf inhaltliche Werte, Lebensziele und allgemein sinnstiftende Elemente zu sein. Aber es ist falsch, daraus eine zumindest latente Aversion gegen sinnstiftende Elemente und insbesondere Religion abzuleiten. Man darf nicht vergessen, dass der Einsatz von Vernunft immer nur ein Mittel ist, um Machtansprüche zu begrenzen. Vernunft ist kein inhaltlicher Wert, auf dem man sein Leben ausrichten kann. Der Versuch, Vernunft entsprechend einzusetzen, führt stets zur Perversion des Vernunftgebrauchs. Ein positives Narrativ von Freiheit und Selbstbestimmung speist sich nicht allein aus Vernunft. Wir haben eine offene Gesellschaft noch gar nicht verwirklicht, weil wir die Wertneutralität der offenen Gesellschaft missverstanden haben als Abwesenheit jeglichen Narrativs. Dann ist die Gesellschaft aber einem Staat ausgeliefert, der über die Machtfülle verfügt, gemäß dem Ermessen seiner Organe Recht zu setzen und durchzusetzen. Es ist eine Illusion zu denken, dass dieses rein technokratisch geschehen könnte. Die Staatsorgane werden zur Ausweitung ihrer Macht auf kollektivistische Narrative zurückgreifen, wenn sie nicht durch äußere Umstände, wie in der Epoche zwischen 1945 und 1989, davon abgehalten werden. Dementsprechend erleben wir, seitdem diese Umstände mit dem Fall der Berliner Mauer weggefallen sind, die Rückkehr kollektivistischer Narrative zur Legitimation eines immer übergriffiger werdenden Staates. Dem können wir mit einem positiven Narrativ von Freiheit als Selbstbestimmung entgegentreten, das auf den Grundlagen unserer Zivilisation aufbaut, nämlich dem Herausstellen des Individuums in der griechischen und römischen Antike, der jüdischen und christlichen Lehre vom Menschen als von Gott als freigeschaffenem Wesen, der Säkularisierung dieser Lehre im Zeitalter der Aufklärung und der gewaltigen Steigerung des Lebensstandards für alle, die durch die freiwilligen Interaktionen der Menschen erreicht wurde. Kurz, mit einer neuen Aufklärung können wir den Mut und die Kraft schöpfen, eine offene Gesellschaft zu schaffen, deren Grundlage die spontane, freiwillige Interaktion der Menschen ist, statt staatlicher Zwang mit zentraler Planung der Lebensbahnen der Menschen. Eine solche Gesellschaft können wir mit den Menschen so, wie sie sind, schaffen, wenn man sie nur lässt und wenn man den kollektivistischen Narrativen etwas Positives und Konstruktives entgegenstellt. Insofern bin ich durchaus optimistisch für die Zukunft.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay »Die Illusion des Republikanismus« von Professor Michael Esfeld. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.